An den vergangenen beiden Sonntagen habe ich gesprochen über das Thema unsere Identität. Das ist ja ein Thema, das in unserer Zeit heute sehr diskutiert wird, auch in der Welt. Und es ist sicherlich auch für uns Christen immer wieder wichtig. Ich hatte schon vor einigen Wochen gepredigt über die Frage, wer ist Jesus in deinen Augen? Wer ist er? Und wir hatten einige Aussagen, hatte ich auf einem Blatt zusammengestellt. Ihr habt das auch munter mitgenommen und ich wünschte, dass ihr es immer wieder vor Augen habt und will uns einige wenige Aussagen über unseren Herrn in Erinnerung rufen. Er ist völlig ausreichend für alle Bereiche des Lebens und der Nachfolge. Er ist ausreichend zur Schöpfung. Er ist vollkommen. Die Fülle der Gottheit lebt in ihm. Er schuf alle Dinge. Er ist die exakte Abbildung Gottes. Er sitzt zu Rechten der Majestät im Himmel. Er ist erhabener als alle Engel. Er ist der Herr der Heerscharen, der Heilige Israels, der Gott der ganzen Erde. Er ist der Herr. Er ist Prophet, Priester und König. Und er ist das lebendige Wort. Wenn man das so liest und hört, denkt man, wie wird dieser Gott wohl über mich denken? Ich meine, wir kommen alle aus unserer Woche, wir haben unsere Lebensrealität und ich weiß nicht, wie du über dich denkst am Ende dieser Woche, wie perfekt du warst, wie heilig und wie vollkommen und wie dir alles gelungen ist, was du dir vorgenommen hast. Wenn wir uns einem solchen Gott alleine gegenüber sehen, dann könnten wir denken, oh, da ist es schlecht um mich bestellt, wenn dieser Gott mich ansieht. Und wenn wir ehrlich nachdenken, ist das auch wirklich das, was über uns zu sagen wäre, wenn wir ohne Christus vor ihm stünden. Aber der, der sich in Christus birgt, der seine Errettung annimmt, der darf wissen, dass Gott ihn ganz anders ansieht, als wir uns das vielleicht manchmal denken. Sein Wort sagt, ich bin teuer erkauft. Ich bin zu einer Gerechtigkeit gemacht, die vor ihm gilt. Ich bin gesegnet mit allen geistlichen Segnungen. Ich bin vorherbestimmt, sein Kind zu sein und habe einen direkten Zugang zu Gott mit Freimut und Zuversicht im Glauben. Ich habe die Vergebung der Sünden und ich weiß, Christus lebt in mir. Ich werde Bruder und Schwester genannt, bin Kind Gottes. Jesus nennt uns seine Freunde. Wir sind erbberechtigte Gotteskinder und Gott, der Vater, der Herr ist mein Vater. Und ich darf eine Wohnung Gottes sein und ich könnte das noch sehr lange fortsetzen. Ihr dürft das schriftlich mit nach Hause nehmen, um euch das in Erinnerung zu nehmen. So, das ist dieser gewaltige Gott, den wir uns gar nicht heilig und groß genug vorstellen können. Und wir wären so abgrundtief verloren und er erhebt uns in Christus zu einer unfassbaren Gemeinschaft. Das ist der Gott, der uns errettet hat, der uns in die Gemeinschaft mit sich selbst berufen hat, der uns aber auch erzieht, der uns prägt, der uns manchmal überführt und erneuert, auch manchmal demütigt. Und neulich las ich mit einem Mann, der sehr geknickt war über seinem eigenen Leben, einen Vers aus Sprüche 3, Vers 12, der mir persönlich einmal sehr bedeutsam wurde, wo Gottes Wort sagt, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er oder weist ihn zurecht, und zwar wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. So, das ist mein Gott. Das ist meine Identität, dieser heilige, unfassbare Gott, vor dem ich null Chance habe aus mir selbst, der mich gemacht hat zu einem herrlichen Geschöpf in Christus. Er lässt mich nicht, wie ich bin, er erzieht mich, er prägt mich, aber eben wie ein Vater den Sohn, der an dem er wohlgefallen hat. Noch bevor Gott Menschen schuf, hat er die Errettung geschaffen. Das haben wir am Ostersonntag miteinander betrachtet. Wie großartig ist das, dass Gott, bevor er Menschen schuf, zunächst in Christus eine vollkommene Erlösung geschaffen hat. Ein Heil als Antwort auf die zerstörenden Folgen der Sünde, die über die Welt kommen würden. Und von diesem Gott lesen wir, und das ist ein Text, der uns heute Morgen ein wenig leiten soll, im ersten Kapitel der Bibel überhaupt, im ersten Buch Mose im Kapitel 1. Und da lese ich die uns sehr vertrauten Verse 26 und 27. 1. Mose 1, Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich, sie sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel unter den Himmeln, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Gott schuf. Dieser gewaltige Gott, von dem ich eben las, der genug ist zur Erschaffung, der alles geschaffen hat durch die Macht seines Wortes, der unsere Erlösung geschaffen hat, der uns geschaffen hat. So, das ist der Gott, der schuf. Wir lesen manchmal so schnell darüber hinweg, Gott schuf Himmel und Erde. Aber es ist wichtig, dass wir uns vor Augen halten, wer ist Gott, was ist Gott, wie gewaltig ist er, so unfassbar groß. Und dieser Gott schuf mit einer perfekten Absicht, er schuf mit einer perfekten Erlösung, er schuf und erdachte auch dich als Einzelanfertigung. Und er hat eine perfekt abgeschlossene Erlösung geschaffen in Christus. Und dieser Gott, der hat uns Menschen gemacht als Mann und als Frau. Und so vollkommen, wie seine gesamte Schöpfung war, so vollkommen wunderbar der einzelne Mensch ist, so vollkommen ist auch seine Schöpfung in der geschlechtlichen Identität von Mann und Frau. Wie könnte das interpretationsbedürftig sein? Wie könnte das neu zu definieren sein durch einen Zeitgeist, der sich dauernd ändert? Gott schuf vollkommen Mann und Frau. Er schuf sie nicht gleichartig, aber er schuf sie gleichwertig. Und nur in der Ergänzung sind Menschen vollkommen. Und deswegen braucht unsere Gesellschaft Männer und Frauen, braucht eine Gemeinde Männer und Frauen. Und deswegen ist Familie, wenn sie gegründet wird, durch einen Mann und eine Frau, genau die Vorstellung, die Gott hatte für unser Leben. Als der Herr die Menschen geschaffen hatte, noch bevor er die Frau schuf, heißt es im 2. Kapitel, im Vers 18, Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mann allein sei, ich will ihm eine Gehilfin machen. Wir verstehen das Wort Gehilfin oft falsch. Das ist nicht Hilfsarbeiterin. Das ist nicht die, die das macht, wozu der Mann keine Lust hat. Sondern dieses Wort gebraucht Gott, um sich zu beschreiben, wenn er sagt, ich bin als Gott deine Hilfe. Das ist genau das gleiche Wort. Das heißt, Frauen sind die unabdingbare Ergänzung für das Leben von uns Menschen. Männern. Wir brauchen die Frauen so dringend. Gott hat etwas Vollkommenes gemacht. Nun, wir haben es ja schon oft besprochen, dann kam der Sündenfall und im Sündenfall wurde der Mensch dazu verleitet, Leben ganz neu zu definieren. Denn der Satan hat dem Menschen gesagt, ihr braucht Gott nicht mehr, was Gott gesagt hat, stimmt nicht, sondern ihr werdet sein wie Gott, wenn ihr beginnt, euch selbst zu vertrauen. Und seither ist dieser Sündenfall im Gang, dieser Sündenfall, der sagt, ihr werdet sein wie Gott. Seither definiert der Mensch Geschlechter neu. Das ist jetzt relativ modern, ja, dass wir plötzlich 50 oder 60 Geschlechter haben und dieses sonderbare Sternchen haben und so einen Absatz haben, wenn wir StudentInnen plötzlich sagen sollen. Und wenn plötzlich in den Bewerbungsanzeigen M, W und D steht und eine unendliche Liste dafür zur Verfügung steht. Der Mensch in seinem Wahn, Gott zu ersetzen, schafft Geschlechter neu. Gott, der Mensch, definiert auch Ehe neu, indem er sagt, es können nicht nur Männer Frauen heiraten oder Frauen Männer heiraten, sondern Männer können Männer heiraten und Frauen können Frauen heiraten und bald können Männer auch mehrere Frauen heiraten und Frauen mehrere Männer heiraten. Jedenfalls ist das ja die Absicht unserer Regierung. Der Mensch in seinem Wahn schafft auch Ehe neu, er definiert aber auch den Beginn des Lebens neu durch das ganze Thema der Abtreibung. Der Mensch entscheidet, wer leben soll. Aber Gott hat gesagt, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Unser Leben ist sein Geschenk. Es ist nicht in unserer Verfügung gestellt zu entscheiden, wer leben soll und wer nicht. Und genauso definiert der Mensch auch das Lebensende neu, indem wir jetzt einander helfen dürfen, in Anführungszeichen, dann zu sterben, wann wir es wollen, mit dem selbstbestimmten Tod. Obwohl Gott gesagt hat, oder Mose dichtet es in einem Lied, meine Zeit steht in deinen Händen. Und in der Abkehr von der Schöpfungsabsicht Gottes hat der Mensch das alles verdorben. Es begann mit Adam und Eva. Im Sündenfall lesen wir im Kapitel 3, Vers 6, dass die Frau die Frucht ansah, die der Satan ihr angepriesen hat, und war begehrenswert, weil er klug machte, und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß auch davon. Das heißt, hier begannen die Menschen sich schon von der Schöpfungsordnung abzuwenden, indem die Frau die Leitungsverantwortung übernahm. Sie diskutierte mit der Schlange, sie übernahm Initiative. Und der Mann hat genau den gleichen Fehler gemacht. Er steht daneben und sagt was. Hörst du ein Wort reden von Adam? Er sagt nichts, er lässt die Frau gewähren, er übernimmt keine Verantwortung, das ist die große Krux unserer Gesellschaft. Wie viele Frauen haben mir schon geklagt, dass ihre Männer keine Verantwortung übernehmen? Das war damals schon bei Adam so. Und deswegen ist der Sündenfall eine Sache, die beide begangen haben, nicht nur die Eva. Und das brachte viele Probleme. Ich habe letzten Sonntag einige angesprochen. Es bringt Identitätsprobleme. Kain steht vor Gott und denkt, er könne sich nur bewähren als Mensch, indem er etwas leistet und Gott überzeugt und ihm etwas zeigt, was er kann. Wir sehen, wie Streit und Gewalt in die Welt kam. Wenn ihr ins Kapitel 4 blättert, Vers 23, Lamech sagte zu seinen Frauen Ada und Zilla, ihr Frauen Lamechs, hört meine Rede, achte darauf, was ich sage. Ich habe einen Mann erschlagen für meine Wunde und einen Jüngling für meine Verletzung. Kain soll 7-mal gerecht werden, aber Lamech, also ich, 77-mal. Hier war die Gewalt geboren als Folge der Sünde. Und es war plötzlich die Vertikale, also die Beziehung zu Gott, verloren gegangen. Wir lesen im Kapitel 6, im Vers 3, der Herr sprach, mein Geist soll sich nicht für immer mit dem Menschen mühen, denn er ist Fleisch. Seine Lebenszeit sei 120 Jahre. Vers 11, aber die Erde war verdorben in Gottes Augen und die Erde war voller Gewalt. Gott sah auf die Erde und sie war verdorben, denn der Weg aller Menschen auf der Erde war verdorben. Verdorben, das hat jemand so in etwa übertragen als der sündhafte Zusammenbruch aller Moral. Das war die Folge, dass der Mensch sich erhoben hat über die Ordnung und über die Weisheit Gottes. Und in der Folge ging es natürlich auch in den Familien drum und drunter und drüber. Wir haben eben schon Kapitel 4, Vers 23 und 24 gelesen. Vielleicht fiel euch auf. Da heißt es, Lamech sprach zu seinen Frauen. Aber Gott hatte nicht Mann und Frauen geschaffen. Oder Frauen und Mann, sondern Gott hatte einen Mann und eine Frau gedacht. Und schon hier sehen wir, als der Mensch begann, sich aus der Ordnung Gottes herauszulösen, das Leben selbst in die Hand zu nehmen, die Welt selbst zu definieren, war auch schon die Familienstruktur zerbrochen und es gab sexuelle Unordnung und die steigerte sich dann schließlich in Kapitel 13 zu offengelegter Homosexualität. Im Kapitel 13, Vers 13 heißt es zunächst, die Leute von Sodom waren böse und sündigten sehr gegen den Herrn. Und im Kapitel 19, im Vers 5, als der Lot schon in Sodom lebte, da kommen die Männer der Stadt und sagen zu Lot, Kapitel 19, Vers 5, wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind, führe sie zu uns heraus, dass wir sie erkennen. Ein Begriff, der sexuelle Betätigung umschreibt. Und deswegen gibt er ihnen seine zwei Töchter raus, dass sie sich an ihnen gütlich tun. Wie schrecklich natürlich auch das Handeln als Vater. Wir sehen, mit dem Sündenfall kam auch die geschlechtliche Unordnung, war keine Klarheit mehr für Mann und Frau, für die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Und da war die Unordnung plötzlich da in Bezug auf die eigene geschlechtliche Identität, wie hier das Thema der Homosexualität. Und wenn wir im Neuen Testament Listen lesen von Sünden, die aufgezählt werden durch Jesus in Markus 7 oder durch Paulus in Galater 5, dann ist die erste Gruppe von Sünden, die genannt wird, immer die Sünden der geschlechtlichen oder der sexuellen Unordnung. Das ist ein ganz gravierender Ausdruck einer fehlgeleiteten Weltordnung, wo Menschen sich an die Stelle Gottes setzen und selber Gott sind. Und nun, Geschwister, leben wir in dieser Welt. Wir können leider nicht die ganze Woche im Gemeindehaus bleiben, wo wir nur mit Christen zusammen sind. Wir leben in dieser Welt. Und wir sind Teil einer gebrochenen Welt. Und Paulus sagt sogar, als er über die Herrlichkeit des Evangeliums spricht, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Das heißt, auch in uns Christen zeigt sich so viel Gebrochenheit, so viel Unvollkommenheit, manche Unheiligkeit. Wir merken es an unseren unheiligen Charakterreaktionen. Wir merken es an mancher psychischen Instabilität, wo Menschen ihre Identität als Geschöpf, als Christ verloren haben und kein gesundes Selbstwertgefühl mehr haben. Wir sehen es an der emotionalen Instabilität, wenn Menschen geprägt sind und geplagt sind und oft beherrscht sind von ihrer Emotionalität. Und wir merken es, wie angesprochen, an der geschlechtlichen Instabilität unserer Gesellschaft, in der wir heute leben. Aber gute Nachricht, in all diese Instabilität, in all dieses Gebrochensein greift Gottes Erlösung hinein. Gottes Erlösung, die unseren Charakter erneuert. Gottes Erlösung, die unsere Psyche gesund werden lässt. Gottes Gnade, die unsere Emotionen stabil macht. Und Gottes Gnade, die uns auch zurechthelfen kann, wenn unser Leben in sexueller Hinsicht in Unordnung gekommen ist. Und Geschwister, es ist immer wieder ein ganz entscheidender Faktor für unser Leben, für unser geistliches Leben und eben auch für unser Leben als geschlechtliche Wesen, als Männer und als Frauen. Diese drei Fragen: Wer ist Jesus in deinen Augen? Welches Bild hast du von Jesus? Wenn du über ihn redest, wovon redest du? Wer ist es? Und zweitens, wer bist du für Jesus? Wie sieht er dich an? Was prägt deine Identität? Denn entscheidend in meinem Denken, wer ich bin, ist nicht mein eigenes Urteil oder das anderer Menschen, sondern es ist, was Gott über mich denkt. Und da habe ich euch vorhin exemplarisch einiges vorgelesen. Und die Folge daraus wird immer sein, wer bin ich in meinen eigenen Augen? Wer bin ich? Wenn ich überlege, wer ist Jesus, was denke ich über ihn, wie sehr bin ich gepackt und geprägt von dem, wie herrlich er ist und wie überwältigt bin ich von dem, wie er über mich denkt, dann darf das mein Denken über mich prägen. Und das ist der Weg, in dem Gott Ordnung schafft, in allen Bereichen unseres Lebens, auch dort, wo auch in geschlechtlicher Weise Unordnung in unser Leben kam. Ein Vers, den ich sehr liebe, könnt ihr mal aufschlagen, wenn ihr wollt, steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 3. Und da sehen wir diese Kraft der Veränderung, wo du siehst, mein Leben ist in Unordnung, egal in welchem Bereich, aber heute Morgen reden wir ja vor allen Dingen über den geschlechtlichen Bereich. Und da steht in 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle aber sehen, nein, Vers 17 schon, denn der Herr ist Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber sehen mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden in dasselbe Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ganz wie der Geist des Herrn wirkt. Indem ich Jesus betrachte, ja, ihn ansehe, wie er ist und wer er ist, und indem ich sehe, wie er denkt über mich, wer ich bin in seinen Augen, werde ich verwandelt. Geschwister, das ist der Knackpunkt, nicht mein Arbeiten an mir selbst, mein Bemühen, mich zu verändern, sondern die Gemeinschaft mit meinem Herrn. Wer ist er und wie sieht er mich? mich. Das ist der entscheidende Faktor, unsere Identität gesunden zu lassen. Die Begegnung mit Gott prägt uns in das Bild hinein, das Gott in der Schöpfung entworfen hat. Es prägt uns als Mann und Frau, dass du dich als Frau verstehen und entfalten lernst und du als Mann ein Mann nach den Gedanken Gottes wirst. Es prägt uns in unserem Miteinander in der Gesellschaft und im Beruf und es prägt uns auch in der Gemeinde und es prägt uns natürlich auch im Leben in der Familie. In der Predigtvorbereitung habe ich gedacht, wenn jetzt einer mich fragen würde, ja Michael, was ist jetzt ein richtiger Mann und was ist jetzt eine richtige Frau? Da habe ich schon im Nachdenken Schwierigkeiten bekommen. Wenn ihr es sagt, also Michael sagt uns jetzt mal heute Morgen, was ein richtiger Mann und was eine richtige Frau ist. Also die Frauen wollen hören, was ist ein richtiger Mann und die Männer wollen hören, was ist eine richtige Frau. Ich bin überfordert, warum? Einmal deswegen, weil Gott keine Einheitsmänner und Einheitsfrauen gemacht hat. Wir sind beide Geschöpfe Gottes, Männer und Frauen. Und sehr viele Dinge gelten für Mann und Frau gleichermaßen. Und wenn ich jetzt mal die Männer anschaue, da gibt es ganz viel verschiedene. Ich nenne nur mal drei Ausprägungen. Es gibt sicherlich ganz viele. Da gibt es so die ganz starken, cholerischen Führertypen. Und dann gibt es die sozialen Wesen, die sehr auf Gemeinschaft und ausgelegt sind und die so das Miteinander viel besser erspüren. Und dann gibt es die, die äußerst zurückhaltend sind und sich vor jeder Verantwortung fürchten. Und dann gibt es Frauen, die sind, was man entschuldigt, dieses Stereotyp, die so typisch Frau sind, also so gefühlsstark und empathisch und einfühlsam und warmherzig. Aber nicht alle Frauen sind das in Reinkultur. Es gibt auch sehr viel sehr pragmatische Frauen, sehr nüchterne Frauen, die uns manchmal etwas unnüchternen Männern auch mal wieder auf den Boden helfen. Und es gibt natürlich auch Frauen, die an ihrer eigenen Gefühlsarmut leiden. Es gibt's alles. Es gibt nicht den Mann und die Frau. Aber ich glaube doch, dass die Bibel einige Grundzüge betont. Das ist eine Überforderung in einer Predigt, die alle darzulegen. Ich glaube, dass Männer schon von der Schöpfung her zur Verantwortung gerufen sind. In 1. Mose 2, Vers 15 heißt es, Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, um ihn zu bebauen und zu bewahren. Das war die Verantwortung, die dem Mann hier übertragen wurde. Es war der Mann, der auch die Verantwortung hatte für die Gemeinschaft mit Gott, die sie lebten. Und Männer sind auch berufen, um Lasten zu tragen. Ich sage das jedem jungen Ehemann, den ich begleiten darf auf dem Weg in die Ehe aus Klagelieder 3, dass der Mann von seiner Jugend an sein Joch tragen lernen soll und nicht dauernd jammern und klagen, sondern lernt auch Lasten anzunehmen. Und ich denke schon, dass Gott auch Frauen lehrt, sensibel zu sein für Menschen und Situationen, für die Prägung, eine Atmosphäre. Und wenn ihr Sprüche 31 lest und Titus 2, habt ihr eine ganze Menge fantastische Vorbilder, die gar nichts mit dem sogenannten Heimchen am Herd zu tun haben, das immer nur wartet, bis der Mann irgendwelche Befehle ausspricht. Aber die auch gerufen sind zur geistlichen Wachsamkeit. Ich sage immer im Himmel, wenn ich im Himmel bin, dann würde ich natürlich, ich weiß nicht, wie es dann sein wird, meine Frau und ich sind uns da nicht ganz einig, wie wird das sein zwischen uns, wenn wir im Himmel sind. Wir haben da unsere Vorstellungen, schauen wir mal, wie es wirklich ist. Natürlich wünsche ich mir, meine Frau dort zu sehen und ich werde sie natürlich sehen. Es gibt eine Frau, mit der würde ich mich gerne mal unterhalten, das ist Abigail. Eine Frau mit geistlicher Wachsamkeit und Mut, die eine Hilfe wurde für David, sein eigenes Leben nicht zu ruinieren. Wir sehen, Gott hat eine solche Bandbreite geschaffen, auch in Mann und Frau. Nur sehen wir heute eine schlimme Prägung. Man will das alles verändern. Frauen sollen alles tun und alles sein, was Männer sind. Die gleichen Berufe, den gleichen Sport, am besten das gleiche Äußere und das gleiche Benehmen und Art und Ausstrahlung. Und die Frauenquote muss natürlich mindestens 50% sein. So. Und ich denke manchmal, ja, Es ist sehr viel Ungerechtigkeit Frauen gegenüber geschehen, auch in unserer Gesellschaft. Und das muss korrigiert werden im Sinne eines biblischen Menschenbildes. Aber ich frage mich, was bei all diesem Prägen in dieser Welt verloren geht. Für Ehe und Familie, für Gesellschaft und Gemeinde. Wenn Frauen, entschuldigt, wenn ich so sage, schlechtere Männer sind. Und vor allen Dingen, sie verlieren sich selbst. Früher mussten Frauen leiden unter den Machos. Und heute leiden Frauen oft unter der Doppelbelastung, weil sie die perfekte Karriere brauchen und die perfekte Ehefrau und die perfekte Mutter sein müssen. Und welche Frau soll das schaffen? Und Männer wurden gelehrt, sich zurückzuhalten, weil man muss ja die Frauen nach vorne lassen. Und ich lese das manchmal auch in weltlichen Veröffentlichungen, wie sehr Männer sich verlieren. Auch wer bin ich? Was ist ein Mann? Man verliert sich selbst und seine Orientierung. Und wie viel geht verloren für Ehe und Familie, für Gesellschaft und Gemeinde, wenn Männer nicht mehr geprägt sind von den Gedanken Gottes in der Schöpfung über den Mann? Manchmal höre ich besonders junge Leute, nicht nur, aber vor allen Dingen, die finden es manchmal blöd, das Geschlecht zu haben, das sie haben. Die wären viel lieber, manche Mädchen oder junge Frauen wären viel lieber Jungs, weil sie finden, da ist das Leben viel einfacher. Es gibt Männer, die finden es umgekehrt. Frauen haben es doch viel besser. Ich weiß nicht, wer da gewinnen würde. Nun, wenn wir manchmal Mühe haben, unser eigenes Geschlecht anzunehmen, lieber als Frau ein Mann wären oder umgekehrt, dann ist das einerseits auch verständlich. Denn manchmal scheint es wirklich besser zu sein, wenn man das andere Geschlecht hätte. Aber schau, du darfst lernen, indem du Jesus näher kommst, du darfst entdecken und lieben lernen, dass seine Absicht perfekt ist. Wenn Gott dich als Frau geschaffen hat, dann hat er einen perfekten Gedanken gehabt und ist mächtig, aus diesem Leben ein perfektes Leben zu machen. Und wenn Gott dich als Mann gemacht hat, dann hat er genau gewusst, was er tut. Und er ist mächtig, dein Leben als Mann so gesunden zu lassen, dass es erfüllend ist für dich und für deine Umwelt. Und auch hier gilt wieder der Blick auf Jesus, ihn anzusehen, unseren Schöpfer. Und indem wir ihn betrachten und seine Herrlichkeit und verstehen, wie er mich sieht, darf mein Empfinden auch als Mann und als Frau gesund werden. Und wenn du diese Not hättest, dann musst du das nicht verstecken. Dann teile dich mit. Rede darüber. Es ist nichts Ungewöhnliches. Es ist nichts Krankes. Es ist nichts Böses. Das ist nichts Ekliges. Sondern es ist eine Herausforderung, in der Menschen stehen können, wie wir in vielen Herausforderungen stehen können, die mit uns zu tun haben. Dann rede darüber und wenn dein Denken, dein Fühlen, dein Handeln durcheinander gekommen ist, dann such Begleitung. In einer gebrochenen Welt, wie wir sie haben, kann vieles passieren, auch an Durcheinander. Wir dürfen wissen, wir haben einen Herrn, der größer ist und dürfen in der fortwährenden Prägung bleiben und immer wieder neu geprägt werden durch unseren Schöpfer, um unsere Identität leben zu lernen als Mann und als Frau. Denn wo die Prägung Gottes fehlt oder vernachlässigt wird, beginnt die Umwelt an Bedeutung und Einfluss zu nehmen. Und dann werden wir geprägt durch das, was wir in den Medien hören. Ob du jetzt in einer bösen Macho-Welt lebst, wie in Afghanistan, oder ob du in einer Welt lebst wie der heutigen, in der westlichen Welt, wo geschlechtlich gesehen alles möglich scheint. Denn wir sind soziale Wesen, wir kommunizieren mit dieser Welt und die nimmt Einfluss auf uns. Und da müssen wir uns nicht wundern, dass wir manchmal Gedanken und Gefühle haben, die nicht dem entsprechen, was Gottes Wort sagt. Das gilt ja für viele Lebensbereiche. Auch für die eigene geschlechtliche Identität. Und dazu wissen, dass wir einen Gott haben, der gesagt hat, ich mache neu. Das ist unsere große Hoffnung. Und deswegen begreifen wir die Frage der Geschlechter. Was ist ein Mann, was ist eine Frau? Wie gehen wir um mit dem Durcheinander, das uns manchmal prägen kann? Die Fragen gehen viel tiefer, nämlich die Frage, wer bin ich? Und wie kam ich hierher und was bedeutet es, Mensch zu sein und welche Rolle spielt Gott darin? Und wer schreibt die Geschichte meines Lebens? Ist es Zufall und Zeit wie in der Evolutionstheorie oder der Schöpfer, der mich persönlich schuf? Wer schreibt meine Lebensgeschichte? Der dauernd wechselnde Zeitgeist oder der Jesus, von dem gesagt ist, er ist gestern, heute und in Ewigkeit dasselbe? Das wird sehr entscheidend sein. An wem orientierst du dich? Auf wen siehst du? Ich habe in den letzten beiden Predigten den Satz gesagt, das Wesen des Glaubens besteht darin, dass wir unseren Gedanken und Gefühlen das Wort Gottes entgegenhalten. Und das gilt für alle Bereiche unseres Lebens. Unseren Gedanken und Gefühlen das Wort Gottes entgegenzuhalten, das ist das Wesen des Glaubens. Wesen des Glaubens heißt nicht, ich bin ein toller Christ, sondern ich bin ein schwacher Mensch in einer gebrochenen Welt und bin in der Auseinandersetzung mit so vielem an Gedanken und Gefühlen und Informationen, die ich bekomme. Und denen darf ich Gottes Wort entgegenhalten. Wir leben in der Welt, in der wir sind. Wir können das nicht ändern. Sie ist eine nachchristliche Welt. Deutschland ist keine christliche Nation mehr. Gott, die Bibel haben keine Relevanz mehr. Der Relativismus hat gewonnen. Alles ist möglich und gleichgültig. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das passt einfach nicht in den Zeitgeist. Wir haben einen radikalen Individualismus. Ich verwirkliche mich und was für mich gut ist, ist gut für mich. Was für dich gut ist, ist gut für dich. Und dann haben wir uns alle lieb. Das ist ganz anders als das, was die Bibel uns lehrt. Und die sexuelle Revolution, wie man sie nannte, wie sie Ende der 60er Jahre so richtig ausgebrochen ist, hat das ihre dazu getan, um Sex vor allen Dingen als Lustbefriedigung zu verkaufen und nicht als ein Geschenk für ein Ehepaar, um ihre Ehe zu stärken. Und jetzt sind wir mit der Genderbewegung in der Auseinandersetzung. Auch da wieder dieses Ihr werdet sein wie Gott, der Mensch schafft Identität neu. Man sagt heute, das Geschlecht wurde uns bei der Geburt zugewiesen. Als wäre da eine Hebamme gestanden oder ein Arzt und hätte gesagt, was machen wir jetzt aus dem? Okay, das ist ein Junge und das ist ein Mädchen. So, das habe ich jetzt so zugewiesen. Nein, sondern bei der Zeugung schon wurde unveränderlich festgelegt durch die Konstellation deiner Chromosomen. Du bist ein Junge oder ein Mädchen oder ein Mann oder eine Frau. Das steht in jeder Zelle deines Lebens. Das hat Gott zugewiesen, als er dich schuf. Es hat nicht ein Mensch zugewiesen, auch nicht deine Eltern, auch nicht die Gesellschaft, sondern Gott in seiner weisen Absicht hat es getan. Er hat das Zusammenspiel von körperlicher Beschaffenheit und sozialer Identität, also wie man sich fühlt, das hat Gott in Perfektion geschaffen. Durch den Sündenfall kommt da vieles in Bewegung und in der heutigen Zeit sind viele Menschen verwirrt. Ja, wenn ich an mir runtergucke, weiß ich, ich bin ein Mann oder eine Frau, aber ich fühle anders. Das ist heute ein zeitgeistliches Phänomen, das schlimm ist, dass Menschen so desorientiert werden und ausgehebelt in ihrer aus ihrer von Gott geschenkten Perfektion. Und schau, wenn dein Empfinden verwirrt ist in Bezug auf deine sexuelle Identität, wenn dein Empfinden verwirrt ist bezüglich deinem Geschlecht, was bin ich denn jetzt eigentlich wirklich, dann ist Outing allein nicht die Hilfe. Zu sagen, das ist jetzt so und gut ist. Oder wie es der frühere regierende Bürgermeister in Berlin gesagt hat, ich bin schwul und das ist auch gut so. Dieses Outing ist sicherlich wichtig, dass wir uns mitteilen. Und wenn nicht in einer Gemeinde, wo dann kann ich sagen, hey, ich kämpfe hier einen Kampf. Bei mir läuft das nicht alles so glatt. Und ich hoffe, dass wir den Mut haben, auch noch ehrlich zu sein in einer Gemeinde, wenn wir nicht nur in diesem Bereich, auch in anderen Not haben, dass wir uns mitteilen, hey, ich bin gar nicht so heilig, wie ihr immer von mir denkt oder wie das von der Kanzel klingt. Ich kriege das gar nicht so hin. Aber wenn wir bei dem Thema der Genderverwirrung bleiben, wenn du merken würdest, dein Empfinden ist verwirrt oder verirrt, dann bist du nicht unnormal oder krank, weil wir in der Welt leben, in der wir sind, gibt es alles Mögliche an Desorientierung. Und davor sind auch Kinder aus christlichen Eltern nicht per se gefeit. Sie leben auch in dieser Welt mit all ihren Einflüssen. Und nicht nur wir haben auf sie Einfluss. Und das Empfinden ist keine Sünde. Und wir merken vielleicht oder merken es bei Menschen, die hier Not haben, die mit sich ringen, die unglücklich sind, die nicht wissen, wie gehe ich damit um? Und da möchte ich dir Mut machen, wie bei allem, was in einem Menschen durcheinander kommen kann. Ob es eine familiäre Biografie ist wie bei mir oder ob es deine Gesundheit ist oder ob es deine Glaubenszweifel sind oder ob es eben der Punkt der sexuellen Identität ist, du kannst heil werden. Du kannst in Ordnung kommen. Du kannst Frieden und Ruhe finden. Auf dem gleichen Weg, den ich jetzt diese drei Sonntage immer wieder versucht habe zu sagen, wer ist dieser Herr? Welchen Blick habe ich auf ihn? Wer ist er? Was sagt die Schrift, wer Jesus ist? Lest das ruhig nochmal, was ich euch da mal gegeben habe, die Herrlichkeit von Jesus, um zu sehen, das ist mein Herr. Und dann liest die Bibel und versucht zu verstehen, wie sieht er mich? Wie wunderbar bin ich gemacht in ihm? Was bedeutet Erlösung? Wie unfassbar liebt er mich? Und zu welch unvergleichlichem Stand hat er mich erhoben in der Errettung? Und wie sehr liebt er mich? Und wie wertvoll bin ich? Auch mit all meinen Gebrochenheiten und Nöten, meinem Versagen, meinem Durcheinander in meinem Inneren. Und so kann Gott Heilung schenken, auch für unser Empfinden als Mann und Frau. Denn als Jesus seine erste öffentliche Predigt hielt, da hat er gesagt, dass er gekommen sei, um die zerbrochenen Herzen zu was? Zu beschimpfen und anzuklagen? Nein, sondern um sie zu heilen. Er macht heil, was nicht mehr heil ist, was nicht mehr zusammenpasst, was nicht mehr so ist, wie es gedacht war. Er macht heil. Er ist der Gott, der in Christus Mensch wurde und der gesagt hat, ich mache alles neu. Und ich schließe mit ein paar Versen aus dem ersten Buch Mose im Kapitel 2. 1. Mose 2, Vers 7 zunächst. Und Gott, der Herr, machte den Menschen aus Staub und Erd vom Erdboden und blies den Atem des Lebens in seine Nase. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Und Vers 21, da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und er schlief ein und er nahm eine seiner Rippen, verschloss die Stelle mit Fleisch und Gott der Herr formte eine Frau. Das ist das Erste, was wir immer wieder verstehen dürfen. Ich bin Geschöpf meines Gottes. Nicht nur die Menschheit ist Geschöpf Gottes, sondern ich bin Geschöpf Gottes, von ihm erdacht, von ihm geliebt, von ihm gewollt, von ihm gezeugt, von ihm auf diese Erde gebracht und bis heute bewahrt. Zweitens, wir dürfen in dieser wunderbaren Welt einen Auftrag mit unserem Herrn gemeinsam ausüben. So steht es in Kapitel 2, Vers 15. Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, um ihn zu bebauen und zu bewahren. Und im Vers 19, und Gott, der Herr, machte aus Erde alle Tiere auf dem Feld, alle Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Denn wie der Mensch die Lebewesen nennen würde, so sollte ihr Name sein. Da sind wir bis heute noch nicht fertig, weil wir immer noch neue Tiere entdecken und die kriegen dann neue Namen. Und wir dürfen mit Gott wirken. Also ich bin jetzt kein Biologe, der Tiere benennen muss, zum Glück. Ich kenne mich da überhaupt nicht gut aus. Aber ich darf in dieser Welt mit meinem Herrn und für meinen Herrn wirken, da wo ich bin. Das ist unsere Berufung, geschaffen von Gott. Von Gott in diese Welt gestellt, um in dieser Welt für ihn zu wirken und zu arbeiten. Ob du morgen wieder in deine Fabrik gehst oder in dein Krankenhaus oder in deine Stadtverwaltung oder deine Backstube oder wo immer du auch morgen sein wirst, da bist du, um für diesen Herrn zu leben und zu arbeiten. Das Dritte, Gott hat uns geschaffen für eine perfekte Harmonie, die ist natürlich auch schwer beschädigt in dieser Welt. Wir lesen das in, im Kapitel, Kapitel 2, Vers 25. Sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich. Nicht. Nicht. Na, perfekte Harmonie. Die mussten nichts voneinander verstecken, nichts verbergen. Ist ja manchmal auch in einer Ehe, kann es auch sehr viel Versteckspiel geben, weil man nicht im Licht lebt. Oder es kann in einer Ehe auch Konkurrenz geben. Von all dem sehen wir ja nichts. Es war einfach Harmonie. Es war Offenheit und Klarheit. Das will Gott schenken in einer Ehe. Das will Gott schenken im Miteinander, in der Gesellschaft, im Beruf, in der Gemeinde. Ich habe noch gedacht an dieses wunderbare Wort über unseren Gott. Licht ist sein Kleid. So steht es im Psalm 104 einmal. Licht ist sein Kleid. Die Menschen waren nackt und schämten sich nicht. Warum? Es ist ein großes Rätsel. Gott hat andere Möglichkeiten, Scham zu bewahren, als wir es müssen, indem wir gekleidet sein müssen. Gott hat den Menschen geschaffen für die Gemeinschaft mit Gott. Das haben wir auch schon betrachtet. Kapitel 3, Vers 8. Jeden Abend ging Gott der Herr spazieren im Garten und war gewohnt, auf den Menschen zu treffen. Und wir dürfen immer wieder neu lernen, wir Männer Verantwortung zu tragen in Gesellschaft, in der Familie, in der Gemeinde, aber nicht die Chefs zu sein. Das sind wir nicht. Wir stehen genauso unter dem großen Haupt, und das ist unser Herr. Aber Verantwortung haben wir vor Gott, ob wir sie annehmen oder nicht. Wir haben sie. Gott wird uns auch zur Rechenschaft ziehen für die Verantwortung, die wir nicht leben. Und Frau, als Frauen dürft ihr lernen, dass ihr genauso wertvoll und wichtig seid und dass wir Männer euch dringend brauchen. Wir brauchen nicht manngleiche Wesen, sondern wir brauchen genau das, was Gott sich gedacht hat, als er Frau gesagt hat. Das ist die perfekte Ergänzung. Die Welt ist krank am Mangel an echten Frauen und Müttern. Und diese Welt ist krank an echten Männern und Vätern. Und da brauchen wir die Heilung durch die Gemeinschaft mit unserem Gott, dass wir immer wieder, ich wiederhole das immer wieder, auf ihn sehen. Wer bist du, Gott? Dass ich das gründlich studiere in allen Facetten. Nicht nur in den Facetten, die mir besonders gut gefallen, die mir Spaß machen, sondern alle Facetten, die Gott hat. Und dass ich sehe, wie er mich sieht. Und wozu er mich erhoben hat, als ich Gotteskind wurde. Und dass ich aus diesem Blick Kontakt mit meinem Herrn, und den habe ich hier in seinem Wort, geprägt werde und gesund werde. Dass ich werde, wie Gott mich will. Was willst du sein? Wie willst du sein? Wer willst du sein? Was er schuf oder die Identität, die du selber schaffst, wie es der Zeitgeist uns heute versucht, so überlegen nahezubringen? Ich hoffe, dass du dich verstehst als Geschöpf Gottes, und wenn du wiedergeboren bist als Kind Gottes, und wenn du es nicht bist, wie kannst du dir das entgehen lassen, das zu sein in Christus, wozu er dich gemacht hat? Hier ist ein liebender und unveränderlicher und zuverlässiger, treuer Gott, der uns nach seinem Bild schuf, als Mann und als Frau, um einander zu ergänzen in Gesellschaft, in Familie und Gemeinde, damit all das reift zur Gottes Ehre. Und deswegen ist die Begegnung mit Gott in seinem Wort so wichtig. Und darin sind viele Christen arm. Viele Christen sind nicht mehr zu Hause in Gottes Wort. Und es ist kein Wunder, wenn wir dann immer wieder ins Schleudern kommen, wenn unser Blick nicht auf Christus gerichtet bleibt. Lasst uns aufsehen auf Jesus. Diesen Blickkontakt mit ihm brauchen wir, um zu sehen, wer ist er? Das wird mich enorm prägen. Wer bin ich in seinen eigenen Augen? Es kann keinen stärkeren Einfluss auf mein Selbst, meine Selbstwahrnehmung geben, als zu sehen, wie er mich sieht. Und dass wir uns dann entfalten dürfen als Männer und als Frauen. Vor zwei Wochen hat der Reinhard Hauser angekündigt, dass es demnächst ein Männervesper gibt. Und das Vesper gehört dazu, ist nicht die Hauptsache. Deswegen steht das Wort Männer vorne. Warum? Weil es uns wichtig ist, Mut zu machen, als Mann in dieser Welt zu leben, zu entdecken, was sagt Gott dazu? Wie prägt er meine Identität als Mann? Und deswegen gibt es den Dienst unter Frauen. Und sind wir manchmal traurig, wenn manche Frau nie zu einem Frauentreffen kommt. Aber da würdet ihr ermutigt werden, zu einem Frausein nach den Gedanken Gottes. Das kann ich gar nicht so predigen. Das hat eine ganz natürliche biologische Begrenzung. Und außerdem steht in Titus 2, dass die Frauen lehren sollen, echte Frauen zu sein. Also überlassen wir das auch gerne unseren Frauen und ist sogar Material in Vorbereitung, dass Frauen ermutigt werden, angeleitet werden. Wie sieht Gott mich als Frau? Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du ein Mensch bist, der lebt von der Identität als Geschöpf Gottes. Du lebst von der Identität, wer darf ich sein, weil ich in Christus bin. Und dass du lebst in deiner Identität als Mann und als Frau, weil du gesund werden und immer stärker geprägt wirst von den Gedanken Gottes. Das ist alles wachstümlich. Du musst nicht heute und morgen perfekt sein, übermorgen auch noch nicht, aber am Mittwoch, da müsste es soweit sein. Ja, versteht. Da lernen wir, da werden wir, was wir sind. Und der Herr möge es uns schenken, dass wir so durch ihn geprägt werden. Lasst uns einen Moment still werden vor unserem Gott, jeder für sich, dass keiner laut betet, dass wir einen Moment still werden und ich schließe dann ab.